Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Die großen übergreifenden Erzählungen, die haben ihre Verbindlichkeit verloren. Das Sinnbedürfnis des Einzelnen ist geblieben. Wo Sinn war, ist Suche. Und das sind einige Zitate aus dem Buch Das Wenige und das Wesentliche von John von Düffel. Ein Stundenbuch nennt er seine lyrischen Notizen über den Sinn des Lebens. Guten Tag, John von Düffel.
Ja, hallo.
Ein Stundenbuch, das ist ein Gebet und Andachtsbuch für das Stundengebet. Ein Brevier nannte man das früher. Warum nehmen Sie hier Anleihe an eine jahrhundertealte christliche Tradition?
Ja, zunächst mal ist der ganze gedankliche Gehalt und all die Beobachtungen in diesem Buch etwas, was für mich einen ganz großen Mut zur Abweichung bedeutet hat. Es ist kein Roman, keine literarische Erzählung, es ist aber auch kein Sachbuch und kein Lebensratgeber. Es sind ganz viele Gedanken, die mir aufgrund der drängenden Fragen, die, glaube ich, viele Menschen in diesen Zeiten umtreiben, gekommen sind. Gedanken eines Weges. Und insofern habe ich irgendeine Form gesucht, in die ich diesen Gedankengang über 12 und 1 Stunde fassen kann. Und eine Erfahrung bei diesem langen Gang, den ich da gemacht habe, war, dass sich auch von Stunde zu Stunde das Denken und das Wahrnehmen, das Beschreiben dieser Fragen verändert. Und ich fand dann diese Form des wegbegleitenden Breviers, einer Art gedanklichen Wegzehrung so schön, und fand auch, dass darin eine Wahrheit steckt, dass jede Stunde auch ihre eigene Wahrheit hat, der man gerecht werden muss. Und deswegen war es für mich dann auch der Titel.
Wie sind Sie da auf das Brevier gestoßen? War Ihnen das bekannt? Kannten Sie das?
Ich kannte das also einmal sozusagen aus dem Studium. Ich habe Philosophie studiert und da sind mir einige Stundenbücher begegnet, eher so im Augenwinkel, als dass ich mich jetzt da studienweise mit stark beschäftigt hätte. Und ich kannte natürlich das Stundenbuch von Rainer Maria Rilke, das ja auch so eine Art liturgische Referenz hat. Und insofern ist es einfach eine für das an das Leben angeschmiegte Form. Und das war das, was ich mir für das Buch sehr gewünscht habe, dass es eben Fragen sind, die nah am Leben beobachtet und ja mitgegangen werden.
Das Stundenbuch orientiert sich an den Stunden des Tages. Da gibt es morgens Laudes, abends Komplett. Wie greifen Sie diese Strukturen auf? Können Sie das noch mal beschreiben?
Ja, also ich habe eigentlich selber eine Art mönchischen Tagesablauf, und das Buch setzt an einem Neujahrstag, und das ist auch keine Erfindung, das war tatsächlich so. Es geht in einem sehr klösterlichen Raum los, einer kleinen Herberge, die es auch tatsächlich gibt in Torre Superiore in Ligurien im Hinterland. Und aus dieser klösterlichen Zelle, die es wirklich ist, um 5 Uhr morgens geht es sozusagen dann auf die gedankliche Reise und dann eben auf eine lange Wanderung durch die Berge. Und diese Erfahrung, dass man so im Hinterkopf oder auch mit einem Ohr noch die Glocke schlagen hört, dass die Zeit dadurch auch in eine Art und Weise gegliedert ist, das war sozusagen für mich dann auch ein bisschen ein Halt auf diesem langen Weg.
Einmal schreiben Sie auch, wie Sie die Glockenkirche der Dorfkirche hören. Unwirklich wie eine Erinnerung. Unwirklich wie eine Erinnerung.
Ja, weil es sozusagen einerseits wie jetzt und hier ist und gleichzeitig wie lange nicht mehr und gewesen. Und das macht diesen merkwürdigen Erinnerungscharakter aus. Und für mich ist tatsächlich auch das beim Glockenläuten, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, auch immer so, dass die Vergangenheit gewissermaßen mitläutet, deswegen wie eine Erinnerung.
Dann personalisieren Sie die christliche Vergangenheit, indem Sie den Asketen der Vergangenheit beschreiben und ihm den Asketen der Zukunft gegenüberstellen. Was unterscheidet die beiden Asketen?
Ja, ich fange vielleicht erstmal mit dem Begriff Askese an, der ja entweder ein ganz streng religiöser, ganz eng gefasster ist, der eine Askese, die vielleicht auch nur wenigen sehr überzeugten Menschen überhaupt möglich ist, also auch vom Leben in gewisser Weise abgewandt ist, und dann eben die Verzichtsdiskussion, die wir momentan ja auch im ganzen Land haben, also sprich Wohlstandsverluste, sprich viele Einschränkungen, die auf uns zukommen, der Reichtum oder der Wohlstand, der verfällt. Und ich hatte mit meinen Studierenden an der Universität der Künste in Berlin, wo ich lehre, eine lange Diskussion über digitale Askese. Die wurde von den Studierenden angestoßen. Es ging denen gar nicht gut. Es ging um, welche medialen oder digitalen Angebote wähle ich aus, worauf verzichte ich, was kann ich auch vielleicht von mir fernhalten, wie kann ich mich schützen. Und der Begriff der Askese, der da entstanden ist, war eigentlich ein das Leben ermöglichender, das Leben auch schützender und die einzelnen stärkender Begriff. Und das stand so im krassen Kontrast zu dem, was Askese für die meisten Menschen so nach dem Motto, oh, geh mir damit weg, was Abschreckendes ist. Und da war es etwas, was Leben ermöglicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum ist dieser Begriff der Askese so negativ besetzt? Und mit dem Begriff Askese der Zukunft wollte ich einen Begriff der Askese kreieren, der vielleicht Orientierung bietet. Ich entspreche diesem Asketen der Zukunft nicht, aber ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, zu wissen, dass es eine Form von Askese gibt, die nicht darin besteht, dass man Bedürfnisse unterdrückt, sondern darin besteht, dass man seine Bedürfnisse sehr genau spürt. Und dadurch, dass man weiß, was man braucht oder dass man, was man will, dass man dadurch eben auch ganz viel beiseite lassen kann, sich vieler Dinge entledigen kann, sein Leben einfacher und auch wesentlicher macht.
Sie schreiben, der Asket der Zukunft ist ein Asket ohne Gebet und er ist ein Asket, jetzt kommt's, ohne Gott. Also er glaubt nicht an Gott. Woran glaubt er denn? Er glaubt an die Erzählung, die das Geschehen verdichtet. Die Erzählung ist also die Ordnung, schreiben Sie?
Ja, also zunächst mal ist es mir wichtig zu sagen, dass der Begriff der Askese, den ich da versuche zu beschreiben, Gott nicht ausschließt, aber Gott ist nicht die Voraussetzung dafür. Also man muss nicht streng gläubig sein, um sich der Askese zu unterwerfen. Das unterscheidet aus meiner Sicht eben die Askese der Vergangenheit von der Askese der Zukunft. Diese Askese ist tatsächlich erstmal am eigenen Leben ausgerichtet und der Frage, was sind meine tiefen Bedürfnisse? Wenn zu diesen tiefen Bedürfnissen ein spirituelles Bedürfnis gehört oder das Bedürfnis nach Gott, dann ist das Teil dieser Askese. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür. Und die Erzählung, die Lebenserzählung, die in dem Text eine große Rolle spielt, ist eigentlich etwas, was wir ja permanent tun. Also wir erzählen uns unser Leben nicht in Romanform oder wir erzählen uns das nicht ständig in einer Form von Biografie. Aber wir haben ja immer eine Art Begriff von der Geschichte, auch einen vielleicht sehr ungenauen Begriff von der Geschichte, in der wir gerade sind. Und ich glaube, so versteht man sich auch nur, indem man sich eigentlich seine Geschichte immer wieder erzählt. Und insofern sind die Fragen, die ich da stelle, auch Hilfen, sich seine Geschichte vielleicht auch genauer und beschreibend richtiger zu erzählen.
Und seiner chaotischen Geschichte auch eine Ordnung zu geben. Sie schreiben auch, aus dem Leid, für das es keine Lösung gibt, machen wir, wenn irgend möglich, Sinn. Das ist ja die entscheidende Frage. Wie gehen wir mit dem Leid um, mit dem wir konfrontiert werden? Wir betten es in eine Erzählung. Zitat Ende. Ist dieser Glaube an eine mögliche Ordnung nicht auch ein frommer Glaube?
Es ist ein frommer Glaube. Es ist vielleicht sogar manchmal ein frommer Wunsch. Der fromme Wunsch besteht darin, dass alles, was mir zustößt, schon irgendwie seinen Sinn haben möge. Und auch, dass, wenn man das vielleicht belächeln mag, es ist sehr existenziell, dieses Bedürfnis. Also zumindest kann ich es von mir sagen, dass ich oftmals keine Ruhe gebe, bis ich verstehe, warum dieses oder jenes mir geschehen musste oder geschehen ist. Und die Frage nach dem Warum ist nicht immer eine gute, hilfreiche Frage, weil einfach manchmal Dinge passieren und man muss damit umgehen. Und gerade bei Schicksalsschlägen gibt es keine Begründung in dem Sinne. Und trotzdem gehört ja auch das Umgehen damit schon wieder zur eigenen Geschichte.
Aber Sie sagen, ich gebe so lange keine Ruhe, bis ich es verstanden habe. Dann gehen Sie ja davon aus, dass alles zu verstehen ist. Manche Geschichten, die wir aber erzählen, um uns zu trösten, um dem eine Ordnung zu geben, um denen einen Sinn zu geben, um das zu bändigen, was uns passiert, die sind aber einfach vielleicht nur erfunden.
Ja, natürlich, es sind immer auch Konstruktionen dabei. Und die Konstruktion fängt, und deswegen mag ich die Form des Stundenbuchs so gern, fängt ja schon mit der Behauptung von Anfang und der Behauptung von Ende an. Also es gibt keinen Anfang. Selbst wenn wir geboren werden, werden wir in eine Welt der Geschichten, werden wir in die Geschichte unserer Eltern, unserer Großeltern, unserer Familie und der Gesellschaft hineingeboren. Also wir leben ja nicht von einer Geschichtenlosigkeit ab einem Anfang in einer Geschichte, sondern die Geschichten laufen immer weiter fort. Und auch wenn wir enden, endet die Geschichte nicht und wir sind dann Teil, unser Ende ist dann Teil einer anderen, größeren Geschichte. Das heißt, ein Roman, ein Stück Literatur, natürlich ein Stück Lebenserzählung fängt immer mit der Behauptung eines Anfangs an und manchmal eben auch mit einer Fiktion oder Konstruktion eines Endes. Insofern sind wir immer im Bereich des Fiktionalen oder des Spekulativen vielleicht sogar. Die Frage ist aber, wo führt mich die Geschichte hin? Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich seine Geschichte zu erzählen. Und deswegen sind auch nicht alle Geschichten gleich wahr oder gleich gut. Mir geht es um die Leben ermöglichenden Geschichten, um die Geschichten, die mir eine Art Führung geben, die mir das Gefühl geben, dass ich mein Leben auch dadurch in einer Weise steuern kann und vielleicht auch eine Art Wirksamkeit zurückgewinne. Und das war für mich das größte Problem im Hintergrund. Also im Prinzip einmal der Mangel an Orientierung, also was Richtungslosigkeit heißt und auch gleichzeitig Sinnlosigkeit. Sinn ist Richtung. Und das Zweite ist dieses Bedürfnis, dass durch diese Richtung auch ein Weg vor meinen Augen entsteht und dieser Weg sich eben auch als anfühlt, als das Richtige zu tun, dass es eine Art Rückgewinnung der Wirksamkeit ist.
Das kann aber auch in die Irre führen, wenn ich meiner Geschichte einen Sinn gebe, indem ich mich zum Beispiel auf einen Rachefeldzug begebe. Das kann sehr fremdaggressiv, kann auch autoaggressiv werden. Das kann nicht der Sinn sein.
Nee, deswegen, also es gibt natürlich auch wahnhafte Geschichten, es gibt irrige Geschichten und das kann, also nicht jede Geschichte ist, weil sie eine Geschichte ist, automatisch gut und richtig. Ich glaube, dass das große magische Moment des Erzählens darin besteht, dass in einer guten Geschichte der Unterschied zwischen dem Wollen und dem Brauchen deutlich wird. Also zwischen dem, was man sich vielleicht als Ehrgeiz oder Ziel oder Motivation mit auf den Weg gegeben hat, und das, wo der Weg einen hinführt. Und ganz, ganz viele Geschichten, wenn man die Literatur anschaut oder auch die Filmwelt, wie auch immer, ganz viele Geschichten sind Wege vom Wollen. Also da gibt es einen Helden oder eine Heldin, die auszieht, die will irgendetwas von der Welt, die will was mit ihrem Leben. Und immer mehr, je weiter sie auch auf Hindernisse, Widerstände stößt, desto mehr merkt sie, was sie eigentlich braucht. Und insofern ist das für mich die Wichtigkeit der Geschichte, dass es ein gedanklicher Weg ist oder ein erzählerischer Weg vom Wollen zum Brauchen. Und es führt hin zur Erkenntnis meiner eigenen Bedürfnisse, aber auch meiner Bedürftigkeit.
Wir machen das an einem ganz kleinen, sehr anschaulichen Beispiel deutlich. Der Ich-Erzähler ist unterwegs, er wandert irgendwo, ist furchtbar heiß und er hat schrecklichen Durst. Und er will unbedingt ein schönes, kühles Bier trinken. Aber er braucht nur ein Glas Wasser.
Ja, das ist genau der Unterschied zwischen Wollen und Brauchen und übrigens auch ein gutes Beispiel für das, was dem Wort Askese oder Verzicht ja immer anhaftet, also die Genussfeindlichkeit. Ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, dass je nachdem wie und wann getrunken ein Glas Wasser der allerhöchste Genuss sein kann. Damit will ich nicht sagen, man soll nur Wasser trinken. Ich will nur sagen, dass es manchmal wirklich das Bedürfnis ist. Und wenn Bedürfnis und das, was ich zu mir nehme oder wenn das Bedürfnis und das, was mir widerfährt oder was ich tue, wenn die sich entsprechen, dann ist diese Entsprechung tatsächlich ein großer Glücksmoment.
Kommen wir nochmal auf die Lebenserzählung zurück. Da bleibt dann immer auch, und das schreiben Sie auch, eine Leerstelle. In jeder Lebenserzählung gibt es das Unverfügbare, an dem die Erzählung sich bricht, schreiben Sie. Da sind wir doch gar nicht so weit weg, zum Beispiel von einer Theologie, wie sie Karl Rahner entworfen hat. Er nennt Gott das Urgeheimnis. Das ist doch auch was Unverfügbares dann.
Ja, also ich denke, das Unverfügbare gibt es ja auch in unterschiedlichen Traditionen. Also in der christlichen gibt es das ganz stark. Es gibt es auch in der Antike mit dem sogenannten Schicksalsbegriff, was dort dann für das Unverfügbare steht. Und ich finde diese Begriffe enorm wichtig in einer Welt und Zeit, in der ja so Werbeslogans wie nichts ist unmöglich oder alles ist machbar, ne, unser Leben bestimmen und letztlich einem Fortschrittsglaube Ausdruck geben, der eben nicht an das Unverfügbare glaubt und jede Grenze versucht zu verschieben. Und ich denke, dass wir gut daran tun, in dieser, sage ich mal, Hybris des Fortschritts auch das Unverfügbare zu sehen, also das, wo die großen Grenzen verlaufen, nicht weil sie uns einschränken, sondern weil sie uns definieren, auf eine sehr, sehr gute Art vielleicht auch definieren und vor allen Dingen uns ins Verhältnis setzen. Und das ist für mich das Entscheidende, was, wenn wir über Hybris reden. Über Hybris ist das aus allen Verhältnissen heraustreten, die Überhebung und das, was uns am meisten fehlt, ist, uns wieder in ein richtiges Maß zu setzen, in ein Verhältnis zur Natur, zu unseren Mitmenschen, zu Tieren, zu anderen Lebewesen, weil wir einfach als Gattung insgesamt uns eine Art Hybris der Spezies, in einer Hybris der Spezies bewegen.
Das sind dann die Bubenträume in Silicon Valley, die davon träumen, dass sie mit Autos durch die Luft fliegen und dass sie unsterblich sein werden irgendwann. Da wird das dann ganz deutlich, wenn wir angucken, an was die da so tüfteln. Sie schlagen spannende Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart. In der Vergangenheit gab es den Dualismus Körper und Seele. Damit wurde dann eine Unsterblichkeit begründet, indem die Seele sich vom Körper abspalten kann, wird sie ewig leben. Das machte das dann möglich, das ewige Leben. Und diesen Dualismus, den finden Sie auch in unserer Gegenwart wieder.
Ja, wir leben ja sozusagen in dem umgekehrten Dualismus, in dem sozusagen der Körper über alles Spirituelle oder Seelische sozusagen dominiert. Wenn man sich einfach nur anguckt, für was wird Geld ausgegeben, dann sieht man ja, dass die Investitionen, sage ich mal, oder die auch Konsumausgaben in das, was Körper betrifft, das, was die seelischen oder spirituellen Angebote angeht, bei weitem übertrifft. Trotzdem, glaube ich, ist die Antwort nicht sozusagen ein Rollback in den alten Dualismus, sondern ein Blick auf Menschen oder auf sich selbst, indem man anerkennt, dass wir sowohl Körper als auch Seele aber in einem sehr komplizierten Selbstverhältnis sind. Und dieses Selbstverhältnis, dass sich Körper und Seele eben auch ständig in einer Art Kommunikation und auch in einer Art Reflexion befinden, in einer ständigen Wechselwirkung, und dass es zusammenhängt und wir eigentlich auch unauflöslich beides sind und beides auch unauflöslich immer wieder spiegeln oder reflektieren können, das, glaube ich, macht klar, dass der Dualismus sozusagen eine ganz wesentliche Seite, nämlich die des Selbstverhältnisses, ausblendet. Und dass wir uns aber auch nur verstehen können, wenn wir sehen, wie diese Zusammenhänge sind. Und sie sind bei jedem und bei jeder auch immer wieder ein bisschen anders. Also ich würde sagen, je nachdem, wie man sein Leben ausrichtet, je nachdem, wie man lebt, sinnzugewandter oder vielleicht dem Geistigen zugewandter, stellt sich auch nochmal ein anderes Körperverhältnis ein. Das ist verschieden, individuell verschieden, und gleichzeitig haben wir alle miteinander dieses Verhältnis zu uns.
Ja, das kann sich im Laufe eines Lebens auch gewaltig ändern. Das merken wir, wenn wir älter werden. Dann bekommen wir alle ein anderes Verhältnis zu unserem Körper oder wenn wir krank werden zum Beispiel. Sie finden aber auch einen ganz neuen Dualismus in der Gegenwart. Das ist der Dualismus zwischen der digitalen und der analogen Welt. Das ist spannend. Da gibt es wieder eine Art Dualismus, auch einen körperlosen Dualismus.
Ja, und die Art und Weise, wie jetzt sozusagen die digitale Welt alles, was das Analoge ist, zu übertreffen scheint und das Analoge fast schon eine Art schmutziges Wort wird und das Digitale sozusagen die fortschrittliche und vielleicht auch hochwertigere Daseinsform zu sein scheint, ist ja fast eine Art Rückfall in einen mittelalterlichen Dualismus, nur eben mit den Mitteln des totalen Fortschritts. Und ich glaube, es gibt kaum eine Person, die die ganzen digitalen Brücken der Pandemiezeit erlebt hat, ohne zu spüren, wie sehr das Digitale auch eine große Leere hinterlässt oder eben ganz viele Bedürfnisse unbeantwortet lässt. Und die Sogkraft dieser digitalen Welt ist enorm, und es macht auch keinen Sinn, sie jetzt in Bausch und Bogen zu verteufeln. Wir leben in einer sehr polarisierten Debatte, was das angeht, aber was eigentlich nötig wäre, wäre eine differenzierte Debatte darüber. Und wenn man es differenziert betrachtet, ist es tatsächlich so, dass wir unbedingt das asketische Prinzip auf die digitale und mediale Welt anwenden müssen, wenn wir nicht untergehen wollen. Und es fangen jetzt ja schon an, die Nachteile des Digitalen, die Vorteile auch manchmal zu überwiegen. Wenn man an soziale Medien denkt, was die teilweise anrichten bei Jugendlichen, wenn man daran denkt, dass die Stadt Potsdam, aus der ich gerade komme, seit 4 Wochen offline ist und eigentlich gar nichts mehr geht, dann weiß man, dass die digitale Welt auch nicht das letztendliche Heil ist.
Mir sagte neulich mal jemand, mein Handy, da käme ich gar nicht darauf, dass ich mal Handyfasten mache, denn mein Handy ist wie mein Herz. Morgens bezahle ich die Brötchen damit, dann steige ich in die Bahn, bezahle meine Fahrkarte damit, ich telefoniere damit. Ich kann ohne mein Herz nicht mehr leben, weil ich dann keinen Herzschlag mehr empfinden würde. Das ist ja, da kann man schon nachdenklich werden, wenn man das hört. Das eine ist, dass in unserer Welt das Digitale, das hat es bisher so noch nicht gegeben. Und das andere ist natürlich auch, dass unsere Existenz auf ganz neue Art und Weise bedroht ist. Sie haben das schon angedeutet. Wie verändert das auch unser Sein und unsere Sinnsuche?
Also zunächst mal ist das große Versprechen des Digitalen das des Weglosen. und damit eigentlich ein absolutes Gegenversprechen zu allem, was unsere Erfahrung normalerweise ausmacht. Unsere Erfahrung wird auf dem Weg gemacht. Sie ist Teil der Wege, die wir gehen. Und wenn das Versprechen eines Mediums wie des Digitalen die Weglosigkeit ist, also sprich die unmittelbare Erreichbarkeit, dann hat das natürlich viele auch ökonomische Gründe. Also sprich, dass zwischen einem Artikel, der mir irgendwie auf meinen Bildschirm poppt, und meiner Kaufentscheidung keinerlei Hindernisse aufkommen, damit ich mir nicht noch irgendwie anders überlege. Und deswegen fällt sozusagen mit der Weglosigkeit auch etwas weg, was wir ja bei denjenigen, die jetzt überhaupt noch nicht gelernt haben, mit digitalen Einkaufswelten zum Beispiel umzugehen, wo wir merken, da fehlt sozusagen eine Art Korrektur. Da fehlt sozusagen dieser Zwischenraum, auf dem ich mir überlege, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt wirklich wichtig oder kann ich es mir überhaupt leisten? Diese Fragen stellen sich ja dann auf einmal nicht mehr. Und natürlich ist das ein Interesse, also dass zwischen Wunsch und Kaufentscheidung sozusagen gar nichts mehr steht, damit auch möglichst viel gekauft wird. Das ist sozusagen die Potenzierung von Konsum. Es wird gleichzeitig klar, dass die Erfahrungsträchtigkeit des Weges darin besteht, dass jeder Weg eigentlich auch eine Zielkorrektur ist. Auf dem Weg fange ich an, mein Ziel zu korrigieren. Deswegen sind Wege so wichtig, weil die digitale Welt nun mal so ist, wie sie ist. Zunächst im Moment jedenfalls noch, glaube ich, ist die große Aufgabe des asketischen Prinzips zu gucken, wie baue ich da sozusagen Zwischenräume ein? Wie baue ich Wege ein, damit ich der Weglosigkeit nicht anheimfalle? Und wir am Ende vielleicht sogar unser analoges Rest sein nach all den digitalen Sogwirkungen oder den großen digitalen Reisen, die wir da durch Bilderwelten gemacht haben, wo wir gewissermaßen wie hineingesogen werden und gar nicht mehr die wirklich Gehenden sind, sondern die gezogen werdenden. Da bleibt sozusagen dann nur noch Erschöpfung übrig.
Und diese Existenzbedrohung ist ja insofern auch physisch, dass der Klimawandel unsere Welt vernichtet. Das ist ja auch etwas, was unsere Sinnsuche verändert.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehört es zu der ganz großen Geschichte, in der wir sind. Was vielleicht auch der Unterschied ist, deswegen finde ich immer diese Diskussion über Alarmismus oder Apokalypse oder Dystopien so schwierig. Es ist ja schon etwas anderes, ob man jetzt in der Fiktion oder auch in dem vielleicht Glaubenskontext eine Art Apokalypse kommen sieht oder ob sozusagen es messbare Werte gibt, die diese Zerstörung des Planeten klar aufzeigen und die Tendenz, in die es geht, auch klar erkennen lassen. Das heißt, wir sind eigentlich ja nicht mehr in einer religiösen oder in einer Glaubenserzählung darüber, dass der Planet kaputt gehen könnte. Wir sind in einer wissenschaftlichen Diagnose, dass der Planet kaputt geht und dass wir das so wenig, also dass viele das noch so wenig zum Teil ihrer großen Erzählung machen, das ist schon erschreckend.
Nun kommen wir aber zur alles entscheidende Frage Ihres Stundenbuches. Sie schreiben, der Asket der Zukunft hat eine Antwort auf die Angst vor dem Tod. Welche Antwort hat er denn? Denn das ist ja die zentrale Frage.
Ja, also ich sage das jetzt mal ganz persönlich und ich will damit auch nicht recht haben, sondern ich will damit nur sagen, wie es sozusagen für mich sich im darüber Nachdenken darstellt und andere können das auch anders denken, anders sehen. Tatsächlich sehe ich zunächst mal das Sterben als meine größte Aufgabe im Leben. Und das ist geprägt durch viele Erfahrungen mit einer ambulanten Palliativmedizinerin, Petra Anwar, mit der ich in Berlin zusammengearbeitet habe. Wir haben ein Sachbuch zusammengeschrieben mit dem Titel Was am Ende wichtig ist. Und ich hatte also das Privileg, und ich würde sagen, es war wirklich ein Privileg, bei vielen Angehörigen und Sterbenden dabei zu sein und diese letzten Augenblicke zu erleben. Und für die Angehörigen ist natürlich der Tod ein ganz gewaltiger Einschnitt. Für die Sterbenden war das Sterben ein sehr angstbesetzter großer Prozess. Und die Frage, was der Tod ist oder was dann kommt, da kann man sehr unterschiedlicher Ansicht und auch unterschiedlichen Glaubens darüber sein. Aber ich habe gemerkt, dass die Arbeit, die der Körper macht, die Arbeit, die die Seele macht, in dem Moment tatsächlich auf eine Art endet. Es kann sein, dass dann was Neues beginnt. Aber für mich ist dieser Tod schon wieder, der geht einfach über das Leben hinaus. Ich fand, beim Sterben gibt es sozusagen ein Gelingen. Und das war für mich in wenigen Momenten, das waren natürlich ganz viele Fälle, wo es nicht so war, aber in den wenigen Momenten, wo es gelungen war, hatte ich das Gefühl, die sterbende Person die Angehörigen drumherum teilen ein Genug, das Gefühl, dass es genug ist.
Der Tod geht über das Sterben hinaus, da muss ich doch nochmal nachfragen, denn wir sind doch nur Materie und wenn wir weg sind, sind wir weg. Dann ist Ausschluss vorbei, dann sind wir Staub und das war's dann.
Ja, also ich würde mal sagen, mit dem Tod fängt meine Geschichte an, nicht mehr mir zu gehören, sondern den anderen. Mit dem Tod fängt also auf, selbst wenn man jetzt nur auf das, sage ich mal, Irdische und Vorhandene blickt, selbst dann würde ich sagen, ist es so, dass meine Erzählung in die Erzählung der anderen übergeht und das Ende mir einfach nicht mehr gehört.
Aber ich kriege auch nichts davon mit. Das ist doch dann auch nicht sehr tröstlich. Ich würde das doch schon gern noch sehen, was die anderen aus meiner Geschichte machen.
Ja, ich weiß nicht, dessen kann ich mich sozusagen jetzt in der Betrachtung vielleicht auch erstmal nur enthalten. Und ich würde es auch wirklich als eine Art Enthaltsamkeit im Reden darüber sehen, weil das asketische Prinzip, wie ich es versuche zu beschreiben, also als nicht religiöses, als Lebensprinzip, das hat ein ganz klares Ziel. Das ist die Entsprechung von Bedürfnis und Befriedigung. Da hat das Ziel eines Genugs, eines Maßes, in dem man sagen kann, ich habe genug. Und für mich war das in den Sterbefällen, die ich beobachtet habe, immer der befreiendste Moment. Und dieses Genug ist das Ziel des asketischen Prinzips. Ob es darüber hinaus was gibt, darüber könnten wir noch eine eigene Sendung machen.
Ich zitiere mal am Ende Ihres Buches, schreiben Sie, Glück ist ein Moment, wenn ich weiß, was mir genügt, weiß ich, wer ich bin. Wenn mir mein Leben genügt, habe ich das Rätsel gelöst. Genug wäre das Ende. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie meinen.
Ja.
Und das kann trösten?
Ich glaube, dass es ein großer Trost ist, sagen zu können, es ist genug. Die Frage, ob ich dann aufhöre oder wo ich dann bin. Als ich heute im Zug saß, konnte ich ein Gespräch belauschen von einem kleinen Jungen. Als wir noch an Berlin Alexanderplatz vorbeifuhren, sagte er zu seiner Mutter, ich würde so gern auf den Fernsehturm. Dann sagte sie, ach, da war ich schon mal. Und mit Papa. Und wo war ich da, fragte dann der Junge. Dann warst du noch nicht auf der Welt. Aber wo war ich denn da? Und dann sagte die Mutter natürlich etwas berlinerisch, da warst du noch Quark im Schaufenster. Aber diese Frage ist natürlich absolut berechtigt. Wo war ich da, bevor ich geboren wurde? Und wo bin ich, wenn ich nicht mehr bin? Aber wie gesagt, das ist eine Glaubens- und religiöse Frage. Das asketische Prinzip, wie ich es beschreibe, muss diese Frage nicht beantworten. Die würde ich jeder und jedem lieber alleine aufgeben.
Kann aber auch tröstlich sein, wenn man fest daran glaubt, dass es noch Nachschlag gibt, oder?
Ja, vielleicht, aber das ist nochmal ganz wichtig. Auf jeden Fall kann das Trösten sein, dass man sich in einem noch größeren Kontext aufgehoben fühlt. Das finde ich eine ganz wunderbare, große Erzählung, in die man sich einbetten kann. Gleichzeitig ist mir aber wichtig, um zu sagen, was ist der Unterschied zwischen der Askese der Vergangenheit und der Askese der Zukunft? Die Askese der Vergangenheit hat eine Belohnung, sag ich mal, ganz fern im Zielfernrohr. Also die Belohnung, dass man zwar jetzt wahnsinnig sehr viel leidet und entsagt und sich quält und Schmerzen empfindet, aber irgendwann wird es dann sehr, sehr gut. Das, finde ich, ist ein irrtümlicher Gedanke. Ich glaube, die Askese der Zukunft, wenn sie denn glückt, ist eine, in der, weil ich meine Bedürfnisse spüre, ich mich ganz viele andere Dinge entledige und mich auf das besinne, was ich wirklich brauche, also auch sehr zurücknehme. Es ist eine Art Kunst des Weglassens. Und die trägt die Belohnung des Genug in sich. Und man kann sich andere Belohnungen erhoffen oder andere Kontexte erhoffen, aber dieses asketische Prinzip genügt sich im besten Fall selbst.
Diese Belohnung, die der Asket der Vergangenheit im Visier hatte, die es später gibt, ist eigentlich eine Idee des späten Mittelalters, die besonders ausgeschmückt wurde. Im Alten Testament gibt es diese Belohnung noch nicht. Es gibt da auch immer Parallelideen. Eine große Parallelidee wird ja beschrieben mit dem Satz, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Sie zitieren auch den berühmten gregorianischen Koran. In Ihrem Buch, Ihr Asket der Zukunft, übt sich der nicht auch in einer Art Ars Moriendi, wie es im Alten Testament in diesem legendären Psalm beschrieben wird? Wir werden 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 und wir sollten das Beste aus unserem Leben machen. Also auch in Ihrem Sinne dann im Wenigen das Wesentliche finden und ohne Angst im Augenblick des Genugs dann sterben können?
Ja, ich glaube, dass Lebenskunst und Sterbenskunst ein und dasselbe sind. Also ich glaube, dass die Kunst des Lebens und die Kunst, sterben zu können, miteinander einhergehen. Und wer nicht gewusst hat zu leben, der weiß auch nicht, wie er sterben soll und umgekehrt. Insofern ist es eine ganz große Wahrheitsprobe auf unsere Lebensweise. Keine Lebensweise, die nicht weiß, wie sie mit dem Sterben und im Zweifelsfall eben auch mit dem Ende umgehen kann, ist eine tragbare, bestandhabende Lebensweise.
Sie schreiben, dass Ihr Asket, ein Asket der Zukunft, Ihr Asket der Zukunft ein Asket ohne Gebet und ohne Gott ist. Und doch habe ich Ihr Buch auch als spirituelles Buch im besten Sinne gelesen. Es geht ja schließlich um Leben und Tod, um Suche nach Sinn, nach Glück und auch um Zeitlosigkeit. Wie nah ist Ihr Sinnsucher den Momenten des Glücks? Einmal schreiben Sie, dass er im Wasser, das ist typisch John von Düffel, dass er im Wasser Zeitlosigkeit findet.
Ja, also ich denke, dass wir ja in einer Welt leben, in der Glück immer nur in Form von Konsum oder Besitz gedacht wird. Und wenn man allein an eine solche Wanderung, wie ich sie in dem Buch beschreibe, denkt, wo so viel Landschaft, so viel Natur, so viel Luft und Licht erlebbar sind, dann sind das alles Dinge, die man nicht konsumiert. Konsum heißt ja Verbrauch. Das Schöne am Wasser, an der Natur, an dem Blick, den man auf die Dinge wirft, ist, die Dinge werden davon nicht verbraucht. Die leben weiter, die sind weiterhin schön. Und allein schon darüber muss ich auch immer sehr viel nachdenken, wenn man sich überlegt, dass für viele Menschen der Genuss der Schönheit eines Bildes mit dem Besitz dieses Bildes einhergeht, dann kann ich nur sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ein Bild anzuschauen, darüber nachzudenken, sich davon bewegen oder berühren zu lassen, hat für mich in keinster Weise was mit Besitz zu tun. Und wenn man sich einfach überlegt, wie viele Genüsse, wie viele schöne Momente es gibt, die mit Konsum gar nichts zu tun haben, dann fällt mir natürlich auch in meinem Leben ganz konkret das Wasser ein. Ich kann kaum an einem See oder Fluss vorbeigehen, ohne den tiefen inneren Wunsch, darin zu schwimmen oder darin zu sein. Und insofern bin ich ganz froh, dass das auch etwas ist, was einfach gegeben ist, was ein Geschenk ist.
Aber eines ist auch klar, diese Momente des Glücks, selbst im Wasser, die können wir nicht provozieren. Also die passieren einem. Sie können nicht morgens hingehen und sagen, so, heute Mittag gehe ich schwimmen und erlebe um 12.34 Uhr einen Moment des Glücks im Wasser. So funktioniert es eben nicht.
Nein, so funktioniert es nicht, aber es gibt sozusagen schon auch so etwas wie eine tiefe Verbindung. Die sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ich glücklicher aus dem Wasser heraussteige, als ich hineingegangen bin.
Eines muss ich abschließend auch noch ansprechen. Sie schreiben, Kunst hat als Sinn- und Religionsersatz ausgedient. Spätestens seit Nietzsche haben wir daran geglaubt, dass Kunst, dass auch Literatur ein Religionsersatz sein kann. Warum hat das ausgedient?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das eine irrige Vorstellung ist, weil sie eben Ersatz sein möchte. Und ich glaube, dass Literatur, Kunst in vielen Lebensphasen eine ganz wichtige Spiegelfläche sind, um sich über gewisse Dinge klar zu werden oder manche Dinge auch zu verstehen, auch gerade durch Sprache oder durch Bilder, die einem nochmal so ein anderes Bewusstsein verschaffen. Ich würde sagen, genauso wie die Natur und auch die Schönheit der Natur sind sowohl Kunst, Religion, aber eben auch die Naturerfahrung, Dinge, die uns in ein richtiges Verhältnis setzen, im besten Falle. Und dieses Verhältnis ist das Eigentliche, um das es geht. Und es geht nicht darum, sozusagen die eine Religion mit einer Kunstreligion zu ersetzen.
Nun sind Sie mit Ihrem Buch auf Lesereise. Sie packen da ja die großen Fragen auf den Tisch. Die Suche nach Glück, die Frage nach dem Tod, die Frage nach der Zukunft, die Frage nach der Angst, die Frage nach Gott. Wie kommt das denn in den Lesungen an? Überfordern Sie die Leute oder wie nehmen Sie das an?
Ja, also ich bin erstmal unglaublich erstaunt, dass alles ausverkauft ist. Dass ich also selbst bei den Bestsellern, die ich geschrieben habe, vom Wasser oder auch Huveland, waren die Lesungen nie so voll. Und ich habe auch noch nie solche Gespräche geführt danach. Und das Buch ist tatsächlich ja auch wirklich kein Gedankenwegweiser oder auch keine Vorschrift und schon gar nicht bevormundend, was Askese angeht. Also ich will auf keinen Fall den Kretschmer mit dem Waschlappen markieren. Ich merke nur, dass ganz, ganz viele Menschen nicht, glaube ich, wegen des Buches oder meinetwegen kommen, sondern weil es die Fragen sind, die sie umtreiben. Und das Schönste sind für mich tatsächlich dann die Gespräche, wenn ich dann nach der Lesung selber, den Gesprächen, die sich daran anschließen, dem Signieren und so weiter, aus dem jeweiligen Haus gehe, dann lausche ich immer so mit einem spitzen Ohr, was die Leute denn noch so reden. Und viele reden darüber, wie sie leben und wie sie ihr Leben vielleicht auch verändern möchten. Jetzt nicht im großen Stile, sondern im kleinen Stile. Und das bewegt mich sehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viele Menschen gerade bewegt. Und insofern ist das für mich auch etwas, nochmal was anderes als Literatur im reinsten Sinne. Es ist wirklich viel näher am Leben dran.
Macht auch Hoffnung, oder?
Ich bin total überrascht und komme mir manchmal auch ein bisschen vor wie in einer Art Traumwelt, weil wenn man das jetzt böse beschreiben würde, komme ich mir so vor wie so ein Prediger ohne Predigt.
Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Das ist sozusagen der Refrain. Das sind die zentralen Fragen in dem Stundenbuch, das John von Düffel geschrieben hat. Ein Gedankengedicht, so hat er selbst seine erhellenden lyrischen Notizen genannt. Lassen Sie sich von diesem Buch unbedingt inspirieren auf der Suche nach den Momenten des Glücks. Das Wenige und das Wesentliche, so heißt das Stundenbuch. Wunderbar aufgemacht, im Dumont Verlag erschienen. Es hat 106 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank, John von Düffel.
Sehr gern.